Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das zunächst wie ein Spiel klingt, aber weit darüber hinausgeht. Gamification. Es geht um die Kunst, Menschen nicht nur zu motivieren, sondern sie regelrecht mit Freude bei der Sache zu halten. Sei es im Job, beim Lernen oder beim Weltverbessern. Mein heutiger Gast ist Roman Rackwitz, ein bekannter Gamification-Experte. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von spielerischen Elementen Probleme zu lösen und Strukturen zu schaffen, die uns aus intrinsischer Motivation heraus Höchstleistungen erbringen lassen. Herzlich willkommen, lieber Roman. Bitte erklär uns doch mal, was ist Gamification überhaupt?
Hallo erstmal. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du, was ist Gamification? Also für mich ist Gamification die Disziplin herauszufinden, warum gewisse Aktivitäten wie Spiel, Sport, Hobby so erfolgreich dabei sind, uns Menschen bei der Aktivität zu halten, ja, uns Probleme zu geben. Wir freuen uns auch sogar darüber, dass wir die jetzt lösen dürfen. Eine Situation zu schaffen, in der wir kein Problem damit haben, zu scheitern. Ja, also Resilienz ist ein großes Thema. Und vor allem Rahmenbedingungen zu schaffen, wo wir uns auch freuen, wieder zurückzukommen. Wenn irgendwas vorbei ist, okay, ich muss jetzt weiter oder das habe ich mal geschafft, das Level oder wie auch immer. Und dann so, ja, ich bin gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Oder sogar, wenn was nicht klappt, also wenn du siehst, fast hätte ich es geschafft, jetzt muss ich aber leider los, dann und kann ich weitermachen. Ja, dann denkt keiner so, ja, Gott sei Dank, jetzt war wieder irgendwie so. Ja, sondern während man unterwegs ist, überlegt man dann so, warum habe ich es nicht geschafft, wie kann ich das hinkriegen? Und dann freut man sich, zurückzukommen und das zu testen. Und da gibt es zwei Dinge, die mich faszinieren. Eine Punkt ist, es ist wissenschaftlich erwiesen. Also erstmal, dass das überall auf der Welt gemacht wird. Das hat nichts mit Geschlecht, Kultur oder Alter zu tun. Ja. Zum anderen, dass wir in diesen Situationen diese berühmte kognitive Peak-Performance, Höchstleistung abrufen können. Also was Kreativität angeht, ja, was eben die Gehirnelastizität angeht, wenn neue Synapsen sich verbinden und sowas. Das läuft auf Hochtouren. Und gleichzeitig sind das alles Verhaltensweisen, die wir uns heutzutage so sehr wünschen von den Leuten. Ja, dieses, hey, wir haben Herausforderungen, die müssen wir uns gegenüberstellen. Ja, es wird immer schneller. Wir müssen also uns darauf eigentlich freuen, dass Veränderung stattfindet. Ja, und was können wir damit machen? Also dieses Mindset. Und während wir alle immer sagen, ja, eigentlich mag der Mensch das nicht. Ja, er mag es doch eigentlich immer leicht und einfach und belohnend. Merkt man, nee, warte mal, bei allem, was er freiwillig macht, Spielsport, Hobby, ist es ja genau das Gegenteil. Also, wie kann man davon lernen? Und das zu übertragen oder herauszufinden und zu übertragen, das ist für mich Gamification.
Mhm, cool. Hat das dann auch damit zu tun? Ich denke gerade dran, mittlerweile ist es ja eigentlich schon seit Jahren ein Trend, dass alle Leute sich immer so Challenges suchen. Also so Herausforderungen überall im Leben. Steckt das auch dahinter?
Ich würde sagen, diese Erkenntnis oder diese Beobachtung ist noch mehr Grund, sich damit auseinanderzusetzen für Gamification, weil es ist, und lustig, dass du es sagst, weil jetzt gerade letzten Tage bin ich da auch wieder über viele Sachen drüber gestolpert, beziehungsweise da gibt es inzwischen so eine eigene, einen Begriff, den ich auch kennengelernt habe, Suffering as a Service. Und zwar einfach dieser Punkt, dass man merkt, je erfolgreicher Menschen sind, also sowohl beruflich als auch natürlich dann vielleicht monetär, diese ganzen Sachen, je entwickelter eine Gesellschaft wird als Ganzes, umso eher entwickelt sich das Leben hin zu einer Art, sagen wir, Convenience. Ja, es wird einfach bequem, weil natürlich, wenn ich es mir leisten kann, erst recht, dann habe ich Services, die alles für mich machen. Ich kann jetzt auf Knopfdruck mir ein Uber bestellen oder ins Essen liefern lassen oder was auch immer. Das kannst du auf der individuellen Ebene sehen, ja, so ganz für sich persönlich, auch auf der gesellschaftlichen. So, ja, ich weiß, wenn was passiert, dann gibt's ein Netz, das fängt mich irgendwie auf. Vielleicht nicht toll, aber es fängt mir. Das alles sind Dinge, die ja erstmal genial sind. Ja, man sagt, klar, ist auch cool. Ja, wir können anderen helfen oder keiner muss hier Angst haben, dass er komplett abstürzt. Ja, oder klar, wenn Leute erfolgreich sind, dann können sie sich plötzlich Services leisten, die ihnen das Leben angenehmer machen. Und das ist alles sinnvoll oder rational nachvollziehbar. Das Spannende ist aber, dass man rausgefunden hat, und das kann jeder ehrlich gesagt so ein bisschen auch bei sich selber entdecken, je sicherer das Leben auf der einen Seite wird, desto vorhersehbarer wird es ja auch. Man weiß so, es ist getackert, was passiert, ja, die Herausforderungen oder die, sagen wir mal, die gefährlichen Unannehmlichkeiten, die gibt's nicht mehr. Hinter der nächsten Wand steht kein Säbelzahntiger mehr, so ungefähr. Ja, und ich muss aufpassen. Und interessanterweise ist es so, dass wir das zwar scheinbar alle versuchen, und nicht scheinbar, wir versuchen das alle zu erreichen. Wenn wir es aber erreicht haben, kommen wir in einen Zustand, wo das Gehirn sagt, ich brauche wieder diese Aufregung. Wo ist denn hier was los? Weil evolutionär gesehen ist das Gehirn nur so gebaut, nach diesen unbekannten neuen Dingen zu suchen, um daran zu wachsen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, zu überleben. Ja, so ganz banal gesagt, der evolutionäre Drang, auch wie unser Gehirn verdrahtet ist, also was da intern läuft. Und da ist es eben spannend, dass je erfolgreicher eine Gesellschaft ist, wie gesagt, je entwickelter sie wird, umso größer wird dieser ganze Bereich der Unterhaltungsindustrie, ja, des Tourismus. Und da könnte man fast sagen, um damit abzuschließen zu dem, was du gerade meintest, vielleicht wird ist es gar nicht so, dass die Spielindustrie und der Tourismus und Abenteueranbieter, wie auch immer, dass das immer erfolgreicher wird, weil die immer besser werden. Vielleicht ist es zum Kleinen auch der Grund, dass die immer erfolgreicher werden, weil die Realität immer langweiliger wird.
Okay, das ist eine Theorie auf jeden Fall. Wie würdest du Gamification denn eigentlich übersetzen?
Oh Gott, ja, das ist dieses, das wird natürlich häufig gemacht. Spielifizierung ist dann immer der Punkt.
Ja, geht gar nicht, oder?
Ich mag den Begriff nicht. Ich mag den Begriff Gamification nicht. Mhm. Ich mag den Begriff Spielifizierung nicht, weil es halt in unseren Köpfen so schubladenmäßig gleich macht. Mhm. Ja, jeder denkt sofort, also wenn dann Gamification, jeder hat sofort die richtige Idee, irgendwas mit Spielen. Das Problem ist, jeder denkt dann sofort an, Leute vor der Konsole, ja, oder daddeln, oder ich. Und das ist eben der Punkt, wo wir ja eigentlich sagen, es gibt diesen Bereich des Entertainments und das ist halt Game Design oder wie auch immer, ja. Aber Gamification versucht ja beide Welten miteinander zu verbinden. Und da finde ich, ist der Begriff nicht ganz so hilfreich.
Okay, aber wie kann denn dieses Tool, dieses Werkzeug, um beim Deutschen zu bleiben, helfen, die Welt ein Stück zu verbessern? Was denkst du?
Der Punkt ist der, du findest ja raus, wenn du dich mit Gamification auseinandersetzt, warum Spielsport-Hobby so gut darin ist, den Menschen wirklich reinzuziehen in eine Aufgabe. Dass er sich damit auseinandersetzt, dass er es lösen will, ja, und das eben über einen langen Zeitraum fokussiert und so weiter. Und wenn du dir gewisse Herausforderungen heutzutage anguckst, also jobmäßig, allein das, ja, also wie können wir von mir aus irgendwie Nachhaltigkeitsprobleme lösen? Ja, oder wie kannst du überhaupt Verhalten verändern bei einzelnen Leuten? Oder wie kannst du dafür sorgen, dass Kinder sich mehr mit ihren Hausaufgaben auseinandersetzen, ja, als mit dem Spielen? Dann findest du dort gewisse Grundprinzipien und dann kann man sagen, stimmt, die fehlen alle in der Realität. Also zum Beispiel, das Spannende ist am Spiel, dass man deswegen lange dabei bleibt, weil es wie so eine Journey ist, die sich vor einem entfaltet über die Zeit aufgrund eigener Entscheidungen. Ja, also du fängst was an, du hast ein Problem, du löst es, es geht weiter. Leicht zu beginnen, hart zu meistern. Ja, du hast aber diesen Anstieg. Und genau dieser Anstieg und das mit das ein paar Mal nicht schaffen, ich weiß aber, wie es geht und jetzt habe ich es gelöst. Das ist es, was so attraktiv ist fürs Gehirn. Wenn du jetzt mal überlegst, wenn wir herangehen in Unternehmen aber oder wir Unternehmen Produkte bauen, ja, oder wir versuchen eben Verhalten zu verändern, dann ist es immer der Punkt, dass man rangeht schon mit der Annahme, wir machen es so einfach wie möglich. Zum Beispiel Weiterbildung. Ja, immer nur, hey, das sind ganz kleine Mikro-Learning-Snippets, ganz einfach, mach nur kurz. Es ist also genau das Gegenteil der Kommunikation mit das, was ein Spiel macht. Und wir denken, oh cool, der Mensch will es ja einfach und leicht und schnell, schau her, wir machen Mikro-Learning, dass ich in Wirklichkeit dem Gehirn damit, also dem des Nutzers kommuniziert habe, du pass auf, das geht ganz schnell, also mach's einfach, ist doch nicht so schlimm, ist genau das Gegenteil. Also das Gehirn schaltet schon ab und versucht sozusagen nicht sich auf die Aktivität zu konzentrieren, sondern schnell zum Ende zu kommen. Ja, und wie kannst du das machen? Der Punkt ist, bleiben wir zum Beispiel beim Lernen. Beim Lernen versuchen wir immer die Leute so schnell wie möglich mit der Nase drauf zu stoßen. Ja? Mhm. Hier ist ein Problem, hier ist eine Lösung, schau, abgefragt, hast du es verstanden, cool. Und das ist das, so sind klassische Weiterbildungsszenarien, so ist das die Schule meiner Kinder. Ja? So ist alles so gestaltet und designt. Und wenn du jetzt sagst, Moment mal, warum behalten die den Lernstoff nicht? Also warum können die ihn bis zum Test und dann ist er weg? Ja? Und du dich dann zum Beispiel fragst, okay, warum ist das denn im Spiel nicht so? Also warum fangen die an, im Spiel sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um nicht so schnell wie möglich voranzukommen, sondern das bestmögliche Ergebnis zu schaffen in der Herausforderung oder seine eigene Art und Weise zu finden, es zu nutzen, seine eigene Strategie. Also warum fokussieren die sich weniger aufs Ergebnis, sondern mehr auf die Aktivität, was man ja genau will? Dann kannst du eben rausfinden und merken, okay, wir sollten vielleicht nicht alles in linearen Stücken dargeben den Leuten, ja, und dass es halt abhaken können und ihnen schnell sagen, wie es geht, sondern wir müssen sie absichtlich eine Aufgabe lesen lassen, erkennen lassen und dann nicht sagen, wo sie lang gehen sollen. Ja, und nicht es leicht machen, sondern so, dass sie diesen explorativen Aspekt bekommen. Mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt nur beim Lernen. Das Gleiche kannst du dir bei Softwaregestaltung zum Beispiel überlegen. Ja, alle versuchen immer Software so zu gestalten, was ja rational sinnvoll ist, dass es heißt, oh, das ist aber einfach zu erkennen. Klar, ich klicke da, super. Dass das aber genau der Punkt ist, also ich meine, das ist bei Spielen ja nicht so. Bei Spielen ist es ja, okay, der Controller muss gut funktionieren, wenn du es so willst. Ja, oder die Tastatur oder von mir aus, du musst erkennen, dass bei Siedler von Catan da das Brettspiel ist und da die Karten sind, die du nutzt und ja, die Figuren. Fair enough. Aber dir zu zeigen, wie du was löst, was denn das eine bedeutet, wenn es stattfindet auf dem Spielbrett oder so, dass es genau darum geht, dass du das nicht sofort checkst, sondern dir explorativ selbst erarbeiten musst, das ist der Punkt, den du halt rauskriegst, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und dann bekommst du auch ein anderes Verhalten der Leute.
Ja, ich erinnere mich an meine Zeit, als ich noch viel gelernt habe im Studium. Ich konnte mir zum Beispiel naturwissenschaftliche Zusammenhänge, wenn die sich auseinander ergeben haben, viel besser merken, als wenn ich was auswendig lernen musste. Und das hat bei mir ewig gedauert und was du sagst, ich habe sofort wieder vergessen nach der Prüfung. Aber wenn irgendwas aufeinander aufgebaut hat und sich auseinander ergeben hat und sich mir logisch erschlossen hat, dann konnte ich mir das ewig merken.
Es ist unglaublich. Das ist ja auch so, ne? Ja, das ist das Interessante, es ist erwiesen. Also es gibt Forschung dazu, wie das funktioniert. Und den zweiten Schritt hast du eigentlich gerade genannt. Ja, dieses, oh, es baut aufeinander auf. Also sozusagen das eine führt zum anderen. Ja, da fängt es an, das Gehirn halt ganz andere Bahnen zu verbauen. Der erste Punkt ist dieser Neugierfaktor, dieser Aha-Moment, dieses, oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, so, das ist dieser Neugier, womit du Leute reinziehst. Und dann ist eben der Punkt, das, was du gerade gesagt hast, ah, und jetzt, warte mal, wenn das stimmt, dann könnte ja auch das und dann das und ist das. So, und schon bist du drin. Ja, das ist dann so dieses Rabbit Hole, wie man so schön sagt. Ja, da geht einer rein und fängt an, so eine Art Interesse zu entwickeln. Oder eine Passion vielleicht sogar zu entwickeln. Zu einem Thema, was er vorhin überhaupt nicht spannend fand. Das dauert natürlich seine Zeit. Und das ist auch einer der Geheimnisse. Sachen, die wir gerne freiwillig machen, brauchen Zeit. Die kannst du nicht abkürzen. Das kann ich sagen, ich find's nicht gut. Ah, jetzt finde ich's toll. Ja, sondern du hast dieses Explorative. Du musst immer, also es lohnt sich, dass es absichtlich manchmal länger dauert. Auch wieder, weil Zeit ein wichtiges, also das Zeitgefühl ein wichtiger Faktor bei so einer Motivation ist. Und wenn du das hast, diese zwei Schritte, also es gibt insgesamt fünf, aber jetzt nur mal um die ersten drei zu nennen, weil das passt, wo du sagst, also wir haben Neugier und wir haben das, was du gesagt hast. So, und jetzt habe ich diese einen Schritt führt zum anderen, ja. Und dann merkt man sich's besser, dann weckt das Interesse und so weiter. Der dritte Schritt, der dazu gehört, ist der, im Englischen nennt sich's Public Win. Bedeutet, du merkst, dass das, was das Thema, dem du gerade gefolgt bist, also eins führt zum anderen, dass du merkst, boah, damit mit dem Wissen oder mit der Tätigkeit kann ich ja einen positiven Impact bei anderen haben. Ah, da löse ich ein Problem für den. Oder ah, jetzt kann ich ihn abholen. Oder das muss ihm jetzt nicht mehr passieren. Also du hast einmal geht's um dich selber. Ja, das ist dieses Down the Rabbit Hole, dieses Interesse, Passion. Das ist aber was sehr Egoistisches. Wir sind natürlich soziale Säugetiere. Und wenn du dann zusätzlich noch diesen, ah, schau, ich habe es nicht nur für mich gemacht, sondern auch für jemand anderen. Also ich meine nicht Anerkennung. Oftmals wird dann verwechselt, ja, du willst den Status und die anderen. Darum geht's gar nicht. Ja? Es hat noch nichts mit Anerkennung zu sein. Einfach nur, du machst was und du merkst, oh, das hatte einen positiven Impact bei anderen. Dann hast du, das ist Purpose. Also wenn du deinem Interesse folgst plus Public Win, entsteht diese Sinnhaftigkeit. Ja? Die kann natürlich im Kleinen entstehen. Ich habe meinem Nachbarn mal irgendwas geholfen. Kann aber natürlich vielleicht im Idealfall, was immer alle versuchen, dieses epische, oh, und jetzt lösen wir das Krebsproblem. Ja, keine Ahnung. Und das sind so drei der großen, wichtigen Schritte, wie du etwas so gestalten kannst, durch die subjektive Erfahrung des Einzelnen, dass er von dieser, vielleicht Desinteresse sogar, ja, oder halt maximal so, ja, ich muss es halt machen, dafür kriege ich was, so ungefähr, hin zu dieser, zu diesem explorativen Aha-Moment, ah, warte mal, da ist ja viel mehr dahinter, und dann fängt an, diese intrinsische Motivation zu erzeugen.
Ja, super spannend, cool. Seit wann forschst du oder arbeitest du auf diesem Feld? Du bist ja da ein absoluter Experte. Und kannst du uns erklären, wie deine Arbeit aussieht? Setzt du das jetzt auch praktisch um?
Ja, also ich habe angefangen, vor 16 Jahren habe ich die Firma gegründet. Fast 16 Jahre jetzt, genau. Ich habe 2-3 Jahre vorher während dem Studium angefangen, mich mit dem Thema der Verhaltenspsychologie zu beschäftigen. Und dann bin ich rübergerutscht so in die positive und Spielpsychologie. Und dann fing einfach, kurz bevor ich fertig war mit dem Studium, fing in San Francisco das erste Mal der G-Summit an. Fand der statt. G-Summit, das war da, also Gamification Summit. Das war die erste Konferenz zu dem Thema. Und dann habe ich gesagt, oh cool, da ist eine Heimat für mich, ja, eine gedankliche. Und dann bin ich so in dieses Thema reingerutscht. Und ich war der erste im deutschsprachigen Raum, der dazu jedenfalls geschrieben hat, mehr oder veröffentlicht hat. Und so hat es dann begonnen. Genau, und seitdem, also ganz am Anfang war das meistens noch viel Aufklärung. Ja, einfach nur, ich war der verrückte Junge, der da irgendwie durch die Firmen bei Kick, bei so, weißt du, bei so Innovation Days, ja, oder irgendwelchen Kick-Off-Meetings oder so mal gehört wurde, was so crazy sein könnte. Dann hat man wieder ein Buzzword abgestrichen, so ungefähr. So war das am Anfang. Und dann so 3-4 Jahre später kamen die Ersten und haben gesagt, hey, wir können was Verrücktes machen, lass doch mal. So ging das dann los. Mittlerweile ist es so, dass wir auch, wir haben halt, mit der Zeit entwickelst du irgendwie ein eigenes Framework, wie du sagst, so kann ich das am besten erklären und die nächsten Schritte einführen. Mittlerweile ist es so, dass wir Firmen dabei helfen, überhaupt zu verstehen, was ist es? Also so ein bisschen wie wir jetzt hier, ja, noch halt natürlich ein bisschen noch tiefergehender. Aber was ist es nicht? Was ist es? Was sind so Missverständnisse? Zum Beispiel eines der größten Mythen, dass das irgendwas mit Punkten oder Badges zu tun hätte. Ja, das wird immer gerne gesagt, oder Ranglisten. Wobei das ja auch wieder nur Belohnungssysteme sind, also wieder das alte, klassische. Und noch nie hat irgendjemand gesagt, du, das Spiel ist nicht so toll, aber weißt du was, ich krieg Punkte. Ja, also das ist wirklich nicht der Faktor, also diese Aufklärung. Und wenn es dann weitergeht, helfen wir Firmen dabei, ihre Situation zu analysieren, also für was auch immer sie es gerne hätten. Ja, wir haben ja dann entweder geht's so ganz, sagen wir mal, ganz Metaebene, ist es entweder, Customer Lifetime Cycle, ja, also Kundenloyalität zu erhöhen, Retention, oder eben das Gleiche für den Mitarbeiter. Ja, wie sorge ich dafür, dass er länger bleibt, besser geonboardet wird, sich weiterbildet und so weiter. Das sind so diese zwei großen Bereiche. Und dann gibt es natürlich diese granularen Systeme darunter. Aber wir analysieren das und finden raus, ob das wirklich ein Thema für sie ist. Weil du kannst Gamification, du kannst ein und dieselbe Situation kannst du so betrachten, dass Gamification Sinn macht, dass du sagst, ja, wir brauchen wirklich die intrinsische Motivation. Also diese kognitive Höchstleistung. Oder du kannst es anders betrachten und sagen, naja, gut, eigentlich, wir können auch schauen, dass er, das würde genauso funktionieren, wenn wir dafür sorgen, dass er einfach sehr schnell zum Resultat kommt. Und ob er wirklich Spaß dabei hat, ist gar nicht wichtig. Ja, du kannst es leicht machen.
Ja.
Convenient, Nudging, klassische Belohnungsprogramme sind dann ein guter Ansatz. Also es muss nicht immer, ein gutes Beispiel ist, hatten wir auch vor einiger Zeit, es gibt Situationen, da willst du nicht, dass einer intrinsisch motiviert ist. Ja, weil zum Beispiel, wenn einer intrinsisch motiviert ist, also er macht etwas um des Machens Willens, er hat Spaß dabei, dass das Problem dabei ist, das kommt mit einer Nebenwirkung und das ist, das Gehirn fängt an zu denken und will was machen. Ja? So, dass, wenn du jemanden an der Produktionsstraße stehen hast, willst du nicht, dass er kreativ wird und denkt. Ja, also, dann regt sich der dahinter. Also ich frage mich, was würde passieren, wenn ich es mal so rummache und dann hast du den Stress. Ja? Also es gibt, jetzt ist ein bisschen lustig gemeint, aber es gibt genug Situationen, wo das nicht sinnvoll ist, nicht zielführend ist. Und wir helfen Firmen rauszufinden, erstmal ihre Situation zu analysieren, die Rahmenbedingungen abzustecken, dann können wir zusammen rausfinden, okay, ist Gamification das Richtige? Wenn nein, was wären Alternativen? Wenn ja, welche Art von Gamification? Und dann gehen wir mit denen nach unserem System halt vor, wenn sie sagen, ja, Gamification ist was und wir können da weitermachen, das halt konzeptionell umzusetzen und dann auch beim Ausrollen zu unterstützen.
Muss das viel Geld kosten oder können das auch relativ simple Lösungen sein?
Ja, total. Also alle denken immer sofort an so digitale Lösungen. Haben auch ihre Vorteile. Ja, also wenn ich was digital mache, dann kann ich in Echtzeit kommunizieren, ich kann individuell kommunizieren, ich kann viel genauer messen und so weiter. Aber gleichzeitig muss einem auch bewusst werden, dass digitale Lösungen waren bisher, jetzt durch KI wird das sich auch wieder ein bisschen ändern, aber waren bisher die großen Kostentreiber.
Ja.
Also es kann sein, dass du ein Konzept nach 2 Wochen fertig hast, aber du brauchst 6 Monate, um das Ding gescheit umzusetzen digital. So, dann kann man sich vorstellen, wo das Budget hängen bleibt. Ja. Genauso hatten wir aber schon mal zum Beispiel in der Hotellerie Kundenbindungsprogramm etwas. Da ist das an 2 Abenden bei 2-3 Flaschen Wein entstanden. Und da kann man sich und komplett offline, also null digitale Technik. So, und dann kann man sich vorstellen, da waren die Kosten sehr überschaubar. Also von da ist es nur eine Frage meistens der natürlich, klar, gewisse Sachen können manchmal komplex werden, je nachdem, was du gamifizieren willst, ja. Gibt ja auch so, das ist etwas, worauf wir uns auch ein bisschen spezialisiert haben, weil es einfach mehr Spaß macht, so infinite Gamification, also ohne Ende. Ah. Ja, also du sagst, okay, wenn es läuft, zum Beispiel Mitarbeiterbindung ist zum Beispiel so eins. Wenn du sagst, wenn ein Mitarbeiter bei uns 2 Jahre bleibt, dauert es 2 Jahre. Wenn er 10 Jahre bleibt, können wir es vielleicht 10 Jahre lang machen, was natürlich immer schwerer wird. Aber du hast diese Open Ends. Das wird natürlich komplexer, kann man sich vorstellen, dauert alleine das Konzept, die Planung schon ein bisschen länger. Und dann ist halt das zweite die große Medium, also Technologiefrage.
Cool. Du hast gerade eben erwähnt, du hast Kinder. Ich habe auch einen Sohn, einen wunderbaren Sohn. Und ich mache mir schon allein deswegen sehr viel Gedanken um unser Bildungssystem. Und deswegen meine Frage an dich, was würdest du dir denn zum Beispiel für unsere Kinder, für unser Bildungssystem, für ein Werkzeug wünschen? Was könnte man da mit Gamification anstellen? Vielleicht kannst du versuchen, uns da ein bisschen mit in deine Ideen zu nehmen, die du da hast.
Boah, Riesenthema, ja. Ich bin auch unterwegs, so bei Kultusministerien bei manchen. Zum Beispiel Baden-Württemberg und so. Es ist da sehr, sehr stark hinterher oder versucht immer viel zu machen. Der Punkt ist der, man muss ja nicht immer alles hier, boah, wir machen jetzt irgendwie was Geniales, ein Riesengame draus. Das muss gar nicht sein. Mhm. Aber es gibt so ein paar Grundprinzipien, die da sind. Und zwei davon sind die, worüber ich sehr, sehr viel nachdenke und die aus meiner Sicht schon relativ einfach umzusetzen sind oder wären. Ja, man muss ja mal sagen, Schule hat natürlich auch ein gewisses Korsett, das schon nicht erlaubt, dass du dir irgendwie mal Zeit nimmst für gewisse Dinge oder eine gewisse Individualisierung ist halt irgendwann nicht mehr möglich, weil das wieder Zeit kosten würde und so weiter. Die zwei Punkte sind einmal Relevanz und einmal Fortschrittsgedanke, beziehungsweise wir nennen, also es gibt dieses almost there, sorry mal für dieses Englische, also dieses beinahe da.
Ja.
Das sind zwei Konzepte, also Relevanz und beinahe da. Was meine ich damit? Der erste Punkt ist der, und das stellt sich raus bei allem, was irgendwie damit zu tun hat, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und hoffentlich was lernt dabei, ist, du brauchst eine Relevanz. Mhm. Also du musst es erleben, du musst einen Sinn dahinter sehen. Ja? Es reicht nicht, wenn es heißt, oh, das brauchst du mal für später oder das ist halt Grundwissen. Das ist rational sinnvoll und vielleicht reicht es, dass manche Kinder dann sagen, na gut, dann zieh es halt durch. Bin ich diszipliniert genug, ja. Aber der Mensch ist nun mal kein rationales Wesen, sondern emotionales. Du kannst dich auch nicht selber zwingen, dass du jetzt kreativer wirst. Ich kann dir eine Million bieten, du wirst es nicht. Obwohl du es vielleicht unbedingt willst, ja. Wir können kognitiv uns nicht selber beeinflussen, sehr, sehr stark. Sondern halt nur indirekt und über einen langen Zeitraum. Und bei der Relevanz meine ich, dass es am ehesten effektiv ist, selbst die langweiligsten Themen, wenn die Kinder oder die Erwachsenen dort setzen wir es ja meistens um bei Erwachsenen, merken, oh ja, da ist eine Situation, die will ich nie wieder erleben. Dafür ist das Thema. Ja? Mhm. Oder, oh, wenn ich das mache, dann hat der das Problem nicht mehr. Oder, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich da nicht doof dagestanden bei der Frage. Oder wie auch immer. Ja. Du brauchst diese Relevanz. Das heißt, egal wie langweilig das Thema ist, auch egal wie langweilig es aufbereitet ist, das muss ja nicht immer ein toller Film sein oder ein Spiel oder wie auch immer. Ja? Selbst wenn es, und das ist eben was wir aus der Praxis kennen, angenommen, du hast 50 langweilige PDF-Seiten, die zu lesen sind. Wenn der Leser, der das lesen soll, 2-3 Wochen, 2-3 Tage, wie auch immer, also in einer absehbaren Zeit vorher das Erlebnis hatte, dass es, oh ja, das Thema wäre schon gut gewesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich hinsetzt, wenn er dann diese 50 PDF-Seiten kriegt und es auch behält, viel größer, wie wenn diese Relevanz nicht da ist, diese gefühlte, so, oh, dieses Gefühl im Magen will ich nicht nochmal haben oder wie auch immer. Und also selbst wenn das nicht da ist, aber er dafür das Ganze als Virtuality erlebt. Ja, das ist also, wie gesagt, Relevanz und dann ist der Content gar nicht so wichtig, wie der aufbereitet ist. Also das ist viel effektiver wie keine Relevanz erleben und dafür der Content genial aufbereitet. Und der zweite Bereich ist dieses almost there, was ich meinte, also dieses beinahe da. Mhm. Spiele sind immer so, dass sie leicht zu beginnen sind, aber schwer zu meistern. Ein Problem führt zum nächsten. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, weil wenn du eine Sache ist spannend, die ist neu, du versuchst Problem zu lösen, das hast du es gelöst. Wenn du jetzt das auf demselben Schwierigkeitsniveau wieder bleibst, vielleicht beim ersten Mal sagst du noch, oh cool, schau, rückwirkend, ich hab's gelernt, es ist gut. Und beim dritten Mal sagst du, naja, jetzt wird's langweilig. Ja, das heißt, der Mensch will immer dieses Gefühl haben, ich habe was probiert und jetzt bin ich vorangekommen. Und vorankommen heißt nicht, es ist immer positiv. Vorankommen heißt auch, oh, das hat nicht geklappt, jetzt weiß ich, wie es schon mal nicht geht. Ja, oder in die Richtung gehe ich nicht weiter. Auch das ist gefühlt, dieser Fortschritt. Und das Spannende dabei hier ist, auch das kennen wir aus der eigenen Erfahrung, also sowohl aus der Forschung als dann in der praktischen Umsetzung. Wenn du Leute hast, die alle an einer Aufgabe sind und von mir aus du misst das, ja, sagen wir mal, du hast eine Aufgabe, einen Wettbewerb und es gibt eine Rangliste, wird gesagt, ja. Und jetzt hast du Leute, die sind auf der Rangliste oben. Die können es einfach und die gewinnen und die kriegen auch irgendwie einen Preis. Ja. Mhm. So, jetzt das machen die, weil sie einfach vielleicht darin sehr, sehr gut sind, ein Talent haben, schon lange gemacht haben, viel geübt haben, ist ja völlig egal. Sie sind da oben. Und die werden immer besser. So, und dann, wenn du dann sagst, so, das machen wir jetzt noch 20 Mal oder noch 2 Stunden, dann verdrehen die Augen. Die sind gelangweilt. Die fangen an, Mist zu bauen. Ja, also haben wir alle schon getestet, zum Beispiel mit so virtuellen Autorennen, ja, wo die anfangen, dann fahren sie halt gegen den Uhrzeigersinn und nicht mit. Oder sie fangen an, Pirouetten zu drehen. Also alles, sie setzen sich selber Herausforderungen, obwohl sie locker gewinnen könnten, damit es bloß nicht so langweilig wird. Das heißt, du hast null Motivation, dass sie dabei bleiben, ja, und sich nochmal reinfuchsen. Im Gegenteil, und dazu hast du nämlich die anderen, die ganz unten sind auf der Rangliste, die nicht gewinnen. Wenn die aber jedes Mal das Gefühl haben, oh, ich krieg den nächsten oder ich komme in die richtige Richtung, das ist nur eine Frage der Zeit, das ist machbar. Das sind die, die lange dabei bleiben und mitmachen. Ja, und das ist so das, was ich meine. Und das heißt, wenn wir in der Schule besser wären oder die Möglichkeiten hätten, dafür zu sorgen, dass den Kindern einmal die Relevanz klar wird, deswegen lerne ich das. Und ich mache das mit meinen Kindern sehr viel. Also ich versuche es. Ja, die kommen nach Hause, haben ihre Hausaufgaben. Also meine Kinder sind jetzt erste und zweite Klasse. Ja, ist auch super überschaubar, aber du setzt dich hin. Und dann überlege ich mir immer Stories und Szenarien, die sie in ihrem Alltag haben oder wo ich weiß, das interessiert sie, weil sie diese Zeichentricksendere sehen oder wie auch immer und verknüpfe das mit den Inhalten.
Schön.
Ja, und dann ist es eine Relevanz. Das ist wirklich kein Hexenwerk, aber das ist halt etwas, was sie, und da kann jetzt der Lehrer nichts dafür, ja, das ist einfach dem System geschuldet, darum kann sich der Lehrer nicht kümmern. Das kann er auch nicht alles wissen. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist, wenn du wieder bei Kindern bist mit dem Fortschritt, ist dieses regelmäßig ihnen helfen, sich bewusst zu werden, oh stimmt, da bin ich beim letzten Mal gehangen, oh, das war ja cool, vorbei. Ja, weil ich es jetzt schon hatte. Also diesen Fortschritt. Und das, oder so ungefähr nach dem Motto, ich kann überhaupt erst jetzt bei dieser Aufgabe hängen bleiben und sie nicht schaffen, weil ich die vorherige ja mittlerweile endlich geschafft habe und sie kann. Ja, ist auch eine Mindset-Sache, finde ich. Aber das sind so die zwei großen, wichtigen Punkte, die wir in der Bildung haben müssen. Und wenn die Schule es nicht kann mit ihrem System, was ja nachvollziehbar ist, ja, wenn du einfach natürlich diesen Frontalunterricht hast mit vielen verschiedenen Individuen zu einem Thema, dann ist das nun mal die Aufgabe entweder der Technologie, das hinzubekommen und liefern zu können auf eine individuelle Art und Weise, oder es muss halt im Elternhaus passieren.
Das stimmt. Womit wir wieder bei dem Thema sind, dass Eltern eine große Nummer sind in der Bildung und das leider nicht bei jedem Kind gegeben ist, was natürlich ein bisschen unfair ist, aber ja. Okay. Was für ein Feedback kriegst du denn so auf deine Arbeit? Also jetzt dann ja eher wieder Richtung Konzerne und Unternehmen, wo du ja berätst und denen hilfst, dass sie halt auch in die Richtung sich entwickeln.
Ja, das ist immer so ein bisschen auch eine Frage, wo sind wir in unserer gemeinsamen Reise sozusagen? Mhm. Also ganz am Anfang ist es oft dann so, ja, ist ja nett, aber wir daddeln nicht. Wir sind seriös. Wir arbeiten hier. Wo du halt klar merkst, ja, ist verständlich, weil ihr glaubt, Spiel hat was mit Unterhaltung zu tun. Also weil die Unterhaltungsindustrie ist halt so erfolgreich und dann wird das halt damit verbunden. Wenn du denen dann mal klar machst, und das ist gar nicht so schwer, dann überleg, Moment mal, die Menschheit spielt, seit es sie gibt. Also wir spielen, seit wir Höhlenmenschen sind und auch davor. So, warum glaubst du wohl, ist das so? Ja, wenn sich die Leute darauf mal einlassen, dann plötzlich merkt man, Moment mal, das ist ein evolutionäres Tool, das ist was Seriöses. Aufgrund des Spiels das hat einen Großteil dazu beigetragen, dass wir überlebensfähig wurden, dass wir uns weiterentwickeln. Und plötzlich bist du auf einer sehr seriösen Ebene. Mhm. Das heißt doch nicht, dass die Firmen jetzt Hurra schreien, ja, weil dann ist meistens der nächste Punkt, ja, damals, ja, aber bei uns geht das nicht. Ja, dann bist du da, aber dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Ja, das ist so der eine Punkt. Dann der andere Punkt ist halt, den du oft mitkriegst, ist auch ein kulturelles Problem. Also deutschsprachiger Raum, Spiel und Arbeit, das gehört getrennt. Ja, jemand, der sagt, boah, geil, ich habe Spaß an der Arbeit, oder sagt, angenommen, einer würde sagen, du weißt du was, das ist cool, wir spielen vor viel Arbeit. Wie, arbeitest du nicht? Was machst du denn? Ja, also das ist einfach bei uns so, und da habe ich auch meine Erfahrungen, ja, mit Workshops zum Beispiel, oder wenn du das erste Mal reinkommst, auch ein großer Automotive-Konzern bei uns, war einer meiner ersten großen Kunden. Und dann, wenn du arbeitest mit denen, also wenn die als Gruppe zusammen sind und du fragst, sag mal, wer von euch spielt denn überhaupt? Meinst du, da meldet sich mal einer? Nix. Ja. Und dann, wenn du aber beim Mittagessen zusammen bist, dann kommen sie und sagen, ja, ich mache ja auch hier Dungeons and Dragons, ja, Pen and Paper oder mit meinem Sohn zocke. Aber keiner hat sich getraut, vorher das zu sagen. Ja. Da merkt man einfach, dass da gewisse Dinge sind. Und man merkt, das ist eine Frage der Zeit. Die werden immer offener. Man muss auch ehrlich sagen, es ist halt Veränderung, die mit dem Rücken zur Wand steht. Also wenn man sagt, hey, wir probieren doch alles an Belohnungssystemen. Die Leute rennen weg. Also ja, wenn du mal wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst, dann sind sie auch plötzlich für alles offen und probieren ein paar Sachen eher aus. Und die Forschung ist ja auch so, gerade in den letzten Jahren, dass da doch immer mehr passiert, auch gut veröffentlicht wird, die Firmen dadurch mitkriegen, Moment mal, da steht wirklich eine seriöse Forschung dahinter, da kann man sich drauf berufen, da gab es sogar schon Nobelpreise dafür. Ja, okay, dann kann ich das auch mal mit gutem Gewissen in der Firma vorschlagen. Ja, und wir können das vielleicht mal langsam angehen, weil es hat ja Hand und Fuß.
Mhm. Ja. Ist das denn dann auch so deine größte Herausforderung, diese Aufklärungsarbeit, dass halt viele Leute das von vornherein erstmal so gar nicht verstehen, was du da tust? Oder wie siehst du deine größte Herausforderung?
Ja, der größte Punkt ist genau eben diese Herausforderung, also den Leuten klarzumachen, dass Gamification überhaupt ein Lösungsansatz für sie sein könnte, was in Frage kommt, weil es halt sofort maximal, also wenn die Leute sich damit auseinandersetzen, dann sagen sie, dann ist es maximal so ein Bereich der Marketing-Games, so ein bisschen. Ja, und dass sie eben überhaupt wissen, ah, Moment mal, das Ganze kann Lösungstool, Werkzeug für noch viel, viel mehr sein. Das ist der eine Punkt. Und wenn das geschieht, dann eben der Punkt, okay, was ist Gamification eigentlich? Ja? Weil ansonsten, wenn du das nicht machst, dann bleiben sie eben meistens auf dieser Ebene, naja gut, die Aktivität ist langweilig, ich lasse sie langweilig, aber dank Gamification kann ich ja jetzt dafür belohnen, mit Punkten oder Badges. Also dann hast du ja auch nicht wirklich was gelöst. Und wie gesagt, dann machst du ein Belohnungsprogramm, was die Wirtschaft seit 200, 250 Jahren schon perfektioniert hat. Das ist ja eine eigene Industrie, die da auch besteht. Aber das sind die zwei großen Punkte, ja.
Und was ist deine Vision, auf die du so hinarbeitest? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ah, ich glaube, ehrlich, also es ist schon eine Vision, aber ich glaube, ist egal, ob ich was mache oder nicht, es wird kommen, da bin ich ziemlich überzeugt davon, ist der Punkt, dass wir uns immer bewusster damit werden, dass wenn, egal ob es jetzt eine Firma ist oder eine Gesellschaft oder wie auch immer, dass wir, wenn wir abhängig sind von der individuellen kognitiven Leistung des einzelnen Menschen, ja, also Problemlösungen eben in diesem Bericht. Und ist ja auch, ich glaube ja, da geht es ja automatisch hin, weil alles, was eher repetitiv und monoton ist, das übernimmt jetzt schon KI, das wird in Zukunft noch mehr KI machen oder Robotik oder wie auch immer. Also ich glaube, wir gehen in eine Zeit, wo wir endlich den Supercomputer zwischen unseren Ohren echt benutzen dürfen, ja, weil alles andere uns abgenommen wird zum Großteil. Und je mehr wir in diese Richtung gehen, glaube ich, wird Firmen klar, dass so wie wir sie bisher die Sachen angehen, so rational, ökonomisch sozusagen, dass das nicht funktioniert. Ja, also dass du diese verhaltenspsychologische Seite viel, viel mehr brauchst. Ich habe vor einiger Zeit so eine Publikation oder eine Art Medienformat dafür gegründet. Das nennt sich CBO, der Chief Behavioral Officer. Ja, also das so, wir haben wieder das Englische. Also eine Person im Vorstand, die dafür verantwortlich ist, alles, was im Unternehmen passiert, unter verhaltenspsychologischen Gesichtspunkten zu begutachten. Und ich glaube, diese Position wird kommen, wie immer sie dann auch heißt, diese Rolle, einfach weil einem benutzt wird, dass hier ein riesiges Potenzial ist, auch aus wirtschaftlicher Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht, also auch auf Regierungsebene ändert sich da vieles, wo die merken, wir haben ein Riesenpotenzial noch nicht gehoben, ja, indem wir eben uns mehr auf diese verhaltenspsychologischen Sachen einlassen. Und wenn das ist der erste Schritt. Das ist dann sozusagen diese Verhaltensökonomie und so weiter. Und wenn das mal geschieht, dann ist der nächste Schritt aus meiner Sicht dann auch hin so, und jetzt können wir es vielleicht sogar über die intrinsische Motivation machen und dann ist halt Gamification ein Thema. Also von daher glaube ich, es kommt.
Schön. Hast du sowas wie eine besonders schöne Erinnerung, eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, die mit deiner Arbeit zusammenhängt, wo du sagst so, wow, da ist das alles aufgegangen, so wie ich mir das gewünscht habe. Oder aber auch etwas, wo du sagst, nee, das war total verrückt, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ah ja, das gibt's beides. Also das, was ich liebe, was cool war, und das sind wie immer auf dem Leben, es ist so das Einfache oft, sind so diese kleinen, einfachen Projekte, wenn es um Bindung geht, ja, also Loyalität. Egal, ob es Kundenbindung oder Mitarbeiterbindung. Aber also in dem Fall war es vor allem in der Kundenbindung. Wir alle kennen ja diese klassischen Kundenbindungssysteme. Ja? Also mach was, kauf was und du bekommst dafür DM-Punkte oder Miles & More-Punkte oder was weiß ich was für Punkte, Starbucks-Sterne, was weiß ich. Also dieses klassische, mach was und du kriegst was. Und das ist ja das, was nach wie vor auch so stark gesehen wird als Kundenbindung. Aber wenn man sich das mal aus psychologischer Sicht überlegt und ich sage, hey, mach was und du kriegst was, dann besteche ich dich. Es würde nie einer sagen, oder wenn ich sagen würde, hey du, ich habe jemanden bestochen und der ist nicht loyal gewesen, dann würde jeder sagen, ja natürlich nicht, was denkst du denn? Du bestichst einen, glaubst du, der wird loyal? Ja, aber gleichzeitig machen wir Kundenbindungsprogramme, die Bestechungsprogramme sind und wundern uns dann. Und das war so ein Punkt, ein Gedanke, der mir ewig lang im Kopf rumhing. Und irgendwann hatte ich endlich mal sowohl im Einzelhandel als auch in der Hotellerie jemanden, der offen war dafür, für dieses Thema. Ja, und die halt klassische Kundenbindungsprogramme haben. Also immer, also am Ende geht es immer um irgendwelche Rabatte, wenn du so willst. Ja. Und wo dann eben klar war, wo die selber auch gesagt haben, ich biete die Sachen an, aber who cares, interessiert keinen. Die nehmen es mit, sind ja nicht doof. Ja, klar, jeder will Geld sparen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das machen doch alle anderen auch. Ja. Und die großen Ketten können dir noch mehr Bonus geben und so als ich, als Kleiner und wie auch immer. Also jeder hatte das, aber keiner ist damit zufrieden. Und dann war eben der Punkt zu sagen, okay, pass mal auf, lass uns mal überlegen. Im Spiel sind die Leute dem Spiel treu, nicht weil sie was dafür bekommen am Ende der Ziellinie, sondern weil sie immer mehr sich den Arsch aufreißen müssen, ja, um voranzukommen. Und genau diese investierte Arbeit und Mühen sind das, was die Leute am Ende wertschätzen im Spiel und weshalb sie auch dann sagen, jetzt habe ich das schon, jetzt gehe ich doch nicht, ich mache doch weiter. Ja, was kommt wohl als nächstes? Ich habe es mir immerhin erarbeitet. Und diesen Grundgedanken mal mitzunehmen. Und daraus entstanden sind dann zum Beispiel jetzt ebenfalls in diesen Bereichen zwei Kundenbindungsprogramme, die genau das Gegenteil machen von allen anderen. Das heißt, du kriegst es, du musst bezahlen, ganz normal, ja, deine Produkte, deine Nächte, wie auch immer, aber du bekommst keine Rabatte mehr. Sondern was dann passiert ist, du bekommst aufgrund dessen, was du dort erreicht hast, bekommst du eben so diesen Punkt, ey, jetzt hast du Zugang zu dem anderen Produkt. Ja? Weil du das von mir gekauft hast und da ich damit auseinandergesetzt hast, weißt du was, ich habe noch eins, das ist komplexer. Dementsprechend natürlich auch wundert sich keiner, dass es teurer ist vielleicht. Ja? Aber weißt du was, du verstehst das jetzt, weil du das andere Produkt gescheit genutzt hast. Für die Leute ist es sozusagen wie so eine Art Unlocking. So, ah, jetzt habe ich Zugang. Warum? Ja, nicht, weil ich einfach nur mit dem Geld gewedelt habe, ja, sondern weil ich jetzt bereit bin dafür. Und jeder von uns kennt das, der Software benutzt. Also meine Paradebeispiele sind immer Adobe-Programme, ja, Photoshop, Premiere Pro und so was. Wir zahlen einen Arsch voll Geld, sorry, für gute Programme. Ich habe die auch alle. Ich nutze die super viel. Aber der Punkt ist, ich nutze 20 Feature in der Software. Ich bezahle aber für 100%. Ja, und warum nutze ich nur 20? Nicht, weil ich die anderen nicht brauche, sondern weil ich gar nicht weiß, was die anderen sind. Weil ich kenne mich mit den 20 aus, die ich habe. Ja, und mit den anderen kann ich nichts kaputt machen. Also mit denen, die 20, kann ich nichts kaputt machen. Dann, weil die anderen so viel sind und ich nicht genau war, was, bin ich gelähmt und mach's erst gar nicht. Jetzt, so würde ein Spiel es nie machen. Ein Spiel würde nie sagen, ich meine, setz dich mal neben einen, der, keine Ahnung, EVE Online spielt oder irgendwelche großen Online-Games, ist ja völlig wurscht, oder AAA-Games. Der spielt das jetzt von mir aus ein Jahr schon. Du setzt dich neben den, du verstehst nichts. Da sind so viele Informationen und Sachen, die da gleichzeitig passieren. Für ihn ist das nichts. Er kriegt das hin. Du bist total überwältigt. Ja, also, und genauso ist das ja bei der Software, über die ich gerade gesprochen habe. Zum Beispiel so Videoschnittsoftware. Ja, du gehst hin, sind 1000 Features und sagst, okay, wo ist das, was ich kenne? Ich mache nichts kaputt. So, wenn die wie ein Spiel denken würden, dann würden die dir vielleicht auch nur diese 20 Grundfeature geben. Ja, weil die musst du eh machen. Ja, cutten, wie so hochladen, importieren, exportieren, was weiß ich was. So, und jedes Mal, wenn du aber zum Beispiel jetzt ein Feature genutzt hast von den 20, die du kennst, und das ist ziemlich artverwandt mit einem anderen Feature, was du nicht kennst. Mhm. Ja, was du nicht nutzt. Aber es macht Sinn vielleicht. Also zum Beispiel angenommen, du lädst ein Bild hoch, ja, dann macht es vielleicht Sinn, jetzt einen Filter draufzusetzen. Keine Ahnung, ein Beispiel. Wenn in dem Moment so dieser Bereich kommen würde, hey, hier, unlocked, hier hast du das Feature. Und dann zeigt das mir erst, dann, okay, ah, das kriege ich hin. Ja, und so ist es im Spiel auch. Das entfaltet sich vor dir über die Zeit und wird immer komplexer. Also du verhinderst nicht Komplexität, du machst sie eroberbar.
Ja.
Und das kannst du mit Produkten machen, also das kannst du mit Software machen natürlich, so wie ich es gerade erklärt habe. Das kann ich mit Produkten machen, eben das ist das andere Beispiel, zum Beispiel Wein, ja, wo du so super viel Weine, jeder trinkt gerne Wein, so ungefähr, oder viele natürlich, und jeder greift immer nur zu den Weinflaschen, die er wahrscheinlich kennt. Ja, oder selbst wenn, ja, die Marke, ein Chardonnay, kann ich nichts falsch machen, so ungefähr. Ja, dadurch, weil ich das so mache, mich an das Bekannte greife, lasse ich 180 Flaschen Wein im selben Regal einfach mal außen vor. Ist das schön? Nein. Man wäre viel stolzer, wenn man irgendwie mit einer Zeit wissen kann, boah, ich kann alle 180 einschätzen. Ich weiß genau, wann ich welche nehmen kann. Also erobern lassen. Und sowas haben wir halt aufgebaut, diese Journeys, die einer verfolgen kann, merkt, oh, wie wird er besser, indem er Produkte nutzt, Feature nutzt und dadurch eine Loyalität schaffst, weil du hast ja auch eine Historie, ja, die dafür gesorgt hat, dass du jetzt soweit bist, dass du das Produkt gut nutzen kannst und so weiter. Das sorgt dafür, dass Leute viel eher sagen, jetzt bleibe ich da, ich habe es mir erarbeitet, ich kann das Zeug, ich weiß, was ich kriege für mein Geld so ungefähr, wie wenn ich für ein paar Prozentpunkte zu einem anderen Produkt renne.
Cool. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Toll. Wolltest du noch ein Beispiel von irgendwas total Verrücktem, was schiefgelaufen ist, bringen oder lieber nicht?
Ah, doch, ja, klar, weil ich meine, das sind ja auch Sachen, die, ist ja schön, wenn andere daraus auch ein bisschen was mitnehmen können. Ganz am Anfang, als man selber natürlich noch nicht so viel Erfahrung hatte oder auch noch nicht so viel wusste, ist man auch immer sehr schnell mit den Kunden mitgegangen, auch weil die das gerne gewollt haben, weil sie es nicht anders kannten, so mit diesem Punkt, ja, wir bauen, also wir haben zum Beispiel hier ein Training und da müssen die Leute immer einmal im Jahr am Wochenende irgendwo hinkommen und dann machen wir hier diese Rollenspiele und machen das irgendwie, trainieren das und so weiter. Und jetzt würden wir das gerne hier digitalisieren, ja, oder hey, wie sieht's denn aus? VR, Virtual Reality, kann man was machen? Ja. Und wir auch so, wow, ja, natürlich können wir was Cooles machen, kein Problem, ja. Und dann, und das war so einer der ersten großen Learnings für mich, weil was am Ende passiert ist, ist, dass du hast das Training, was vorher halt als Rollenspiel in Persona, in Workshops durchgeführt wurde, hast du jetzt digitalisiert, wirklich attraktiv, schön als VR-Anwendung gemacht. Ja? Also, kleines Beispiel, anstatt dass die Vertriebsmitarbeiter in einem Autohaus zusammengekommen sind und einer hat den Käufer gespielt, der andere den Verkäufer und dann wurde evaluiert, wie man war und was besser wäre und so weiter, war das Ganze jetzt, du setzt dir eine VR-Brille auf und kannst aussuchen, in welchem spacigen, genialen Autohaus du unterwegs bist, welche Autos du verkaufst. Ja, du darfst mal so richtig crazy sein, darfst mal wie auch immer. Und dann kommt da irgendwie, kannst natürlich, keine Ahnung, 100 verschiedene Käufer, die reinkommen können. Also sehr abwechslungsreich. Und dann kannst du da dich dann tot spielen. So ungefähr. Ist erstmal, klingt das eigentlich ganz, ja cool, besser als der Status Quo. Ja, ist doch spannend. Und die Firma natürlich, boah, wir können das alles. Ja, jeder, keiner muss mehr reisen, alle können es dort bei sich mal schnell einen Platz machen, wenn sie Zeit haben, spart Kosten, genial. Und aus dieser Sicht stimmte das auch. Das Problem ist, dass die Art und Weise, wie dann sozusagen, was kriege ich an Fragen gestellt? Ja, so offensichtlich, wo auch jeder, das waren dann so Fragen, wo denn jeder wusste, ja, ich weiß genau, worauf der Prüfer hinaus wollte, der Trainer. Weißt du, so, das kann ich. Ja, oder eben dann so die Hilfestellung, wenn du machst was. Ja, also zum Beispiel im realen Leben war das ja so, einer spielt den Käufer, der andere den Verkäufer, der Verkäufer antwortet was auf irgendeine Frage, der Trainer sagt, stopp, ja, sagt stopp und hier, das hätte ich so und so gemacht. So, und jetzt spielst du im Spiel, da kommt irgendwie ja, so ein versnobter Typ in deiner VR-Brille rein, will irgendwie in einen Supersportwagen, du gehst hin, du sagst was, ne, stopp, alles freest. Ja, und dann kriegst du da so einen kleinen Helfer, der sagt, ah, da hättest du es so machen sollen. Also diese Immersion wird komplett zerstört, sofort. Und da wird halt klar, dass egal, was für eine schöne Verpackung du drumherum baust, auf die wir natürlich auch stolz waren, ja, aber ganz am Anfang. Aber wenn du dann merkst, okay, das Problem, was ja vorher bestand, sozusagen diese mit der Nase auf Lösungen gestoßen, ja, diese super langweilige Standardfragen, die anscheinend ein Käufer stellt, der ins Autohaus kommt, die wahrscheinlich eh nie so in der Realität laufen, das wurde jetzt einfach transferiert über die Trainingsdaten in diese virtuelle Welt, sorgt dafür, dass die Leute mit einer genialen Spannung reingehen, Erwartung, boah, ist das genial, und dann voll gegen die Wand rennen, weil sie wieder den alten, langweiligen Mist und dann noch nicht mal fertig spielen dürfen, weil dann wieder unterbrochen wird. Das war so einer der großen Learnings, wo man merkt, dass man sehr, sehr leicht auch in der Wirtschaft dabei ist, mit großem, wie soll man sagen, Zuckerguss, wenn du es so willst, auf Probleme zu schmeißen, die halt erstmal sehr, sehr cool da sind oder sehr, sehr schön aussehen, so rum. Nur um dann die Leute, die darin involviert sind, die dann mit großen Erwartungen sich da reinbegeben, dass die dann lernen, naja, eigentlich ist es immer noch dasselbe Alte. Ja, und dann wird umso größer gemeckert. Boah, was haben die wohl dafür ausgegeben? Und jetzt musste ich das. Und jetzt sehe ich gar keinen mehr. Wenigstens konnten wir sonst abends noch an der Bar zusammenstehen. Und das finden wir nach wie vor bei Projekten von Firmen, die auf uns zukommen. Hey, wir haben da was gamifiziert und schau mal, was machen wir jetzt? Das klappt irgendwie nicht mehr. Das ist genau der Ansatz, den wir jedes Mal erleben.
Okay, also dann gutes Learning auf jeden Fall für die Zukunft.
Ja, ja, ganz am Anfang war es ein sehr schmerzhaftes. Jetzt sage ich natürlich, nee, cool, dass wir es hatten. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Lieber Roman, siehst du dich selber denn als Weltverbesserer mit dem, was du da sozusagen lehrst?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auch nie das Ziel gehabt.
Okay.
Aber das Spannende ist, dass wenn du, und davon bin ich überzeugt, wenn du es schaffst, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen, dem Individuum leichter machen, das Beste aus sich rauszuholen, ist eine Weltverbesserung unabdingbar, unabwendbar.
Ja.
Geht gar nicht anders. Ja? Also,
auf jeden Fall. Ja.
Ja, genau. Also da habe ich schon Glauben an die Menschheit. Da sind ja Statistiken und alles, die das zeigen, dass das eigentlich immer besser wird, die Welt. Auch wenn es einem nicht immer so vorkommt, aber statistisch ist das der Fall. Und ja, genau. Dass ich sehe mich eher als jemand, der das den Menschen, also dieses berühmte Human-Centered, wie man immer so schon sagt, so wirklich menschzentrierte Gestaltung, den Menschen Werkzeuge und Rahmenbedingungen in die Hand gibt, damit sie nativ, intuitiv, ja, die müssen ja nicht irgendwie sich mal verstellen und was lernen, die können einfach dem Homo Ludens, dem Spieltrieb, den jeder hat, einfach irgendwie freien Lauf lassen. Und ganz automatisch schaffen wir dadurch viel, viel bessere Performance. Und das kann nur zu verbesserten Situationen am Ende führen.
Super. Dann bist du doch so ein kleiner Weltverbesserer, Heinzelmann, also so ein kleines Puzzlestück da drin.
Ja, ein ganz kleines.
Aber okay. Meiner Ansicht nach ja. Wo findet man dich denn, wenn jetzt jemand sagt, das ist ja ein super spannendes Thema und ich möchte mich mit Roman ganz gerne nochmal näher austauschen, um zu erfahren, wie er vielleicht auch mir helfen kann in meiner Position. Wo müssen wir nach dir suchen?
Du, ich würde sagen, das Einfachste ist LinkedIn, Roman Rackwitz, ganz einfach. RomanRackwitz.de geht genauso. Und von da aus findet man dann schon alles andere, auch YouTube-Videos und Podcasts und wie auch immer. Aber jeder kann mich jederzeit liebend gerne einfach anschreiben, wie gesagt. Ich glaube, LinkedIn ist das Beste.
Cool, super, sehr schön. Was würde denn deiner Ansicht nach die Welt verbessern, wenn du drei Wünsche frei hättest, Roman, um zu sagen, ja, das danach ist es dann eine bessere Welt. Was würdest du dir wünschen?
Oh ja. Also ich glaube, ein Punkt ist der Punkt, ich glaube, wir müssen wieder mehr dorthin kommen, gerade den Kindern, wir hatten das als Thema, zu erlauben, hinzufallen. Ja, also wirklich einfach zu scheitern, zu verlieren. Also dieses Ganze, ich bin der Überzeugung, dass dieses Ganze, diese ganzen Planungen und Überlegungen, sag mal, sollten wir bei den Bundesjugendspielen noch irgendwas zulassen oder gibt es da noch die Urkunden, soll man verlieren können? Oder auch zum Beispiel, meine Kinder machen ja auch Vereinssport, ja, und dann ist es jetzt noch so, bei manchen Sportarten, dass die hingehen und sie wissen schon beim Hinfahren zum Turnier, ah, wir kriegen eh alle eine Medaille. Ja, so, das ist zwar vielleicht nett und keiner muss der böse Buhmann sein, so ungefähr, aber du spielst nicht, um zu gewinnen, ja, sondern Spiele sind das beste Werkzeug, das Kinder lernen, dass Verlieren überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Und dieses zu versuchen zu verhindern, alle gewinnen, damit Verlieren nicht schlimm, das ist total Banane. Ja, also das ist der eine Punkt. Und ich glaube, wenn wir das gescheit machen würden, und das wird ja mal schlimmer, also ich habe das Gefühl, die Tendenz geht immer mehr hin zu diesem, wir müssen alles Negative, kann man doch auch anders framen, so ungefähr. Und der Grundgedanke ist ja von mir aus nett, ja, ist ja auch nichts Schlechtes dabei, aber es hat einen evolutionären Grund. Und wenn du das wegnimmst, nimmst du dem Mensch als Wesen ein unglaublich mächtiges Werkzeug, das früher dafür da war, dass er eben lernen konnte, mit Rückschlägen umzugehen, resilienter zu werden. Jeder schreit nach Resilienz, aber wir lassen unsere Kinder es kaum noch üben. Weil alles muss ja, du, das war gut, aber doch, oder wie auch immer. Ah, keiner hat verloren, schau mal, wir sind alle Sieger. Ja, ist nett in dem Moment, aber wie gesagt, du hast dem Kind eine riesige Lernerfahrung genommen, glaube ich. Das ist so einer der, das ist ein Punkt, den ich wirklich unglaublich gerne umdrehen würde. Der andere Punkt ist, dass wir weg müssen von diesem Denken oder auch von diesem, fast schon, dass es erstrebenswert ist, immer alles rational zu betrachten oder zu glauben, man betrachtet es rational und man ist vernünftig, man geht nicht. Also das ist das, was ich meinte mit dem, wir versuchen immer alles rational zu begründen, warum es sinnvoll ist, das zu machen, obwohl es vielleicht dem Wesen des Menschen widerspricht. Mhm. Also der Punkt ist, wo du sagst, du willst Leute nicht bevormunden, ja, also dieser Bereich. Und was wir zum Beispiel vor kurzem gemerkt haben, also wieder gemerkt haben, ist, auch da gibt's Forschung dazu, In der Regel wird, denkt man so, pass auf, lass den Leuten alle Chancen der Welt. Gib ihnen alles, was sie machen können. Ja, dann, also wenn du 200 Entscheidungsmöglichkeiten hast, gib ihnen 200 Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, man darf sie nicht eingrenzen. So, dann sind sie autonom und ja, entfalten sich. Das Interessante ist, und das kommt so ein bisschen diesem Softwarebeispiel klar, was wir hatten, wenn einer 200 Entscheidungsmöglichkeiten hat in einem gewissen Moment, dann kann er vielleicht mit 50 davon was anfangen, aus Erfahrung und weil er es weiß. Das heißt, die anderen 150 findet er gar nicht gut. Ja, oder das ist dann für ihn so entweder konzentriere ich mich nur auf die 50, die ich kenne. Das heißt ja, ich lasse gerade 150 andere links liegen. Kann er glücklich sein, dass da wirklich nichts Besseres dabei war? Oder einfach, ja, ich habe einfach mich dagegen entschieden. Oder jemand sagt, naja gut, da ist vielleicht auch was Gutes dabei, ich nehme Zufallsgriff, ja, und nehme eine dieser Lösungen. Der Punkt ist, die Person fühlt sich überhaupt nicht autonom. Wenn du jetzt aber anfängst zu sagen, nein, ich restriktiere das. Ja, also ich gebe, jemand könnte zwar 200 entscheiden, aber ich entscheide jetzt, weil ich eine Software gestalte, Arbeitsprozesse gestalte, dass er das gar nicht darf. Er darf nur die 50. Da würde der Betriebsrat wahrscheinlich schreien. Was ist das denn? Ja, Bevormundung und so weiter. In Wirklichkeit kann es aber auch dazu führen, dass die Person, weil sie jetzt diese 50 zur Verfügung hat, sagt, okay, ich kenne mich aus mit den 50, ich kann bewusst eine Entscheidung treffen und sie fühlt sich persönlich viel autonomer dadurch. Eine Autonomie, die sie mit 200 Entscheidungsmöglichkeiten nicht gehabt hätte. War jetzt ein bisschen sperrig vielleicht das Beispiel, aber das ist auch so ein Punkt, wenn man sich damit auseinandersetzen würde, wie der Mensch wirklich funktioniert, ja, also aus neurowissenschaftlicher Sicht, aus verhaltenspsychologischer Sicht, dann würden wir merken, wie viele dieser scheinbar rationalen Einrichtungen, Prozesse, Regularien, die wir haben, komplett gegen den Menschen eigentlich laufen. Sie sind rational sinnvoll, aber in Wirklichkeit tue ich was, was nicht in seinem Wesen ist, ja, nach seinem Sinne ist. Das wäre das Zweite, was ich gerne mehr einimpfen würde, diese Sichtweise.
Und hast du noch einen dritten Wunsch?
Ach so, ein dritter auch noch, genau. Eieiei, ein dritter.
Wenn du diese zwei nur hast, ist es auch in Ordnung.
Ja, also das sind die zwei, die mir halt ständig begegnen. Ja? Ja. Im Großen und Ganzen, wenn du es wahrscheinlich hochnimmst, dann wäre der dritte einfach dieser Punkt, dass es schon komisch ist, dass wir uns freuen, wenn wir Kinder haben und die sitzen auf dem Boden und bauen Türmchen und dann fallen die zusammen und wir, ah, schau mal, jetzt mach das nochmal, wie cool und wie auch immer. Ja, also wir lieben dieses spielerische Auseinandersetzen mit der Realität. Ja, und dann gibt's irgendwann einen Moment, ich sage jetzt mal, das ist nicht immer so trennscharf, aber ich sage mal, das beginnt mit der Schule so ungefähr. Mhm. Und dann sagen wir plötzlich, so, jetzt ist das Falsche. Jetzt bitte nicht mehr so. Ja, jetzt, weil Fehler machen ist jetzt schlecht. Also bitte, ja, oder halt, wir geben den Leuten die Zeit nicht mehr. Wie gesagt, ist auch systemabhängig. Und dann glauben wir, wir entziehen diese Art des Verhaltens unserem Alltag. Also beginnt mit den Kindern und es kommt ja nicht zurück, wenn du in der Uni bist. Oder ja, wenn du erwachsen bist. Und dann glauben wir, dass das irgendwie das Spiel nur was für Kinder ist. Ja, wir haben uns aber nicht verändert und wir sind chemisch, laufen immer noch dieselben Prozesse im Kopf ab. Also wir sind, jeder spielt, egal ob es jetzt dein Hobby ist, das, was du nach spielerischen Momenten machst, ja, ob das jetzt Kartenspiele sind, Brettspiele, Fangen im Garten, müssen ja nicht die Videokonsolenspiele sein, an die mal alle denken. Wenn ich jetzt meinem Vater sagen würde, spielst du, sagt er wahrscheinlich auch nein, weil er an Videospiel denkt. Ja, aber natürlich setzt sie sich selber ständig irgendwelche Herausforderungen, um die zu überstehen, ja, oder jetzt ein 5000er zu bekraxeln oder was weiß ich. Das ist nichts anderes. Kommt nur in einem anderen Gewand daher. Das wäre das dritte vielleicht, wenn man da mehr sensibilisieren könnte.
Schön. Tolle Wünsche. Vielen Dank dafür. Wie kommen denn in deinem Leben Dinge wie Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor?
Meine Frau würde jetzt laut lachen.
Gut, kannst du die mal ans Mikrofon?
Lass mal das Nein. mal, sonst
ist hier ich möchte mein, das von dir hören.
Den Ruf gleich. Nein, es ist bei uns in der Familie ist meine Frau die auf jeden Fall mehr drauf achtet. Sag mal, was die klassische Nachhaltigkeit angeht. Ja, also wenn man sagt, okay, ich verhalte mich etwas nachhaltiger im Sinne der Vermeidung von gewissen Dingen und sowas, dann ist das so ein Thema. Ich glaube aber, und da jetzt kann man natürlich auch sagen, das nehme ich gerne als Ausrede. Und wahrscheinlich ist das auch zum Teil so, ja. Ich glaube nicht, also Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur jetzt im Sinne von, wir machen alles so, dass später alles besser ist, ja, nachhaltig, sondern ja auch nachhaltig so, sondern dass wir ändern irgendwas. Von mir aus machen wir mal Mülltrennung. Wir sorgen dafür, dass ab jetzt alle Menschen sich eher angewöhnen, Müll zu trennen. Ja, und nachhaltig ist dabei natürlich zum einen, wir haben weniger Müll, aber zum anderen, das ist das Ergebnis, aber zum anderen gibt es ja auch die Tätigkeit, die Handlung. Ah, Menschen machen es einfach. Aus Gewohnheit, ja, oder sie machen so, und da ist der Punkt, wo ich halt von überzeugt bin. Und auch da, aus meiner Sicht, ist das ja, brauchst du nicht mal überzeugen, weil es alles wissenschaftlich erwiesen ist, dass solche Dinge, Nachhaltigkeit braucht Zeit. Die kannst du nicht als Regelwerk gestalten. Du kannst, wenn du ein Gesetz zum Beispiel erlässt, damit man das jetzt machen muss, dann sagst du dafür, dass vielleicht so ein bisschen dieser Triggergesetz ist, okay, jetzt fange ich mal an, ich muss es machen. Ja, aber dadurch hast du wahrscheinlich nicht den Grund aus der Welt geschafft, weshalb die Person es vorher nicht so gemacht hat. Ja, das heißt, stimmt. Du hast jetzt zwei, das ist so ein, da treffen jetzt zwei Welten auseinander. Meine Gewohnheit und das Gesetz, so ungefähr. Und klar, ich meine, wenn das jetzt schnell passieren muss und es muss ja immer alles sofort und schnell passieren, was willst du dann anderes machen? Aber Verhaltensänderungen, ja, oder Dinge zu erkennen, die jetzt bitte anders sein sollten als vorher, das kannst du nicht abkürzen oder du kannst es auch nicht rational begründen aus meiner Sicht, sondern das sind Dinge, die sich über die Zeit im Alltag einer Person, die er da erlebt, da ist eine Alternative vielleicht, okay, dann könnte man das ja so machen und dann auch über die Zeit er merkt, es macht auch Sinn. Ja, und Sinn ist nicht eben, das ist so ein interessanter Punkt, womit man wieder die Natur des Menschen kennenlernt. Es ist kein Sinn dahinter für den Menschen, tut mir jetzt leid, wenn ich das so sage, aber dass wir damit die Welt retten. Ja, das wäre toll, aber der Mensch funktioniert so nicht. Ja, das ist ein rationaler Grund. Ich mache es jetzt, damit später die Generation so. Aber da gibt es ja auch so Phänomene dazu, zum Beispiel, dass wenn Menschen etwas Gutes tun aus ihrer Sicht, da habe ich mich jetzt echt diszipliniert angestrengt, ich habe jetzt was Gutes gemacht, dass sie dann an einer anderen Ecke umso mehr nichts Gutes machen, weil sie so ungefähr, ich habe mir das ja jetzt verdient, jetzt darf ich auch mal. Ja, also da gibt es super Phänomene dazu. Von daher ist das braucht Zeit, ja, dass ein Mensch sich an etwas gewöhnt oder etwas erkennt, es ausprobiert, Erfolgserlebnis hat, ja, oder nicht. Ah, das ist ein Impact. Da sind wir wieder beim Thema vorhin eigentlich so ein bisschen, weißt du, mit dem eins führt zum anderen, ja. Ja, und dann, hat sogar ein Public Win mit dabei, diesen Impact. Und das braucht einfach Zeit. Und manchmal bin ich dann so, dass ich sage, naja, gut, das braucht halt Zeit, dann werde ich mich schon auch noch so verhalten, ja, oder wie auch immer. Aber ja, schweres Thema.
Anscheinend hast du dich ja schon mal in die richtige Frau verliebt. Das war ja dann auch eine gute
Entscheidung. Das ist ja cool. Das ist nachhaltig. Das werde ich ja auch so erklären. Schatz, das war eine nachhaltige Entscheidung von mir.
Und was ist mit sozialem Engagement?
Naja, soziales Engagement. Das ist die Frage, was zählt dazu? Also Vereinswesen könnte man sagen. Ja, okay, alles klar. Da passiert ein bisschen was. Aber auch ehrlich gesagt, auch da ist wieder der Punkt, seit man halt Kinder hat. Also es ist auch schon teileigennützig. Ja, also ich habe es jetzt nicht gemacht, als ich keine Kinder hatte. Oh, ich mache ein Fahrrad. Also es ist doch wieder eigennützig. Ja, also hoffe ich mal, man kann beides miteinander irgendwie kombinieren. Das ist so ein Punkt. Und was schon manchmal ist, das machen wir, ja, wobei das auch, es ist alles schon irgendwie eigennützig so ein bisschen. Was wir natürlich auch machen, ist, machen wir Projekte for free, wo wir mit Forschungen zusammenarbeiten.
Ja, schön, das ist doch
dann gut. Ist oftmals dieser Bereich, da geht es um Nachhaltigkeit, ja, um diese, zum Beispiel diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, dann gibt es Forschungsarbeiten dazu und dann sind wir eben mit dabei, um eben da unser Wissen mit reinzugeben und das dann zu testen auch mit und so weiter. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, kann ich dir gar nicht sagen, ob das sozusagen sozial ist, weil natürlich es war im Vorfeld, wenn wir angefragt werden und wenn wir das Projekt hören, dann überlegen wir natürlich auch, Moment, boah, geil, da könnten wir was lernen und dann könnte das dafür sein und das macht sich bestimmt gut, wenn wir das machen. Ja, also ich kann dir diese Frage nicht ehrlich beantworten.
Aber ich weiß gar nicht unbedingt, ob soziales Engagement so komplett uneigennützig sein muss. Insofern ist es schon vollkommen in Ordnung, so wie du es beantwortet hast. Lieber Roman, ich hoffe, du konntest uns alles so ein bisschen mitteilen, was du so dir überlegt hast, in diesem Podcast zu erzählen, weil ich komme schon zu meiner letzten Frage. Wenn das in Ordnung ist, ansonsten musst du jetzt nochmal intervenieren.
Ah, du, sehr, sehr gerne. Also, bisher hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mal schauen.
Die letzte Frage ist eigentlich immer einfach nur die nach dem Buchtipp. Ich lese unglaublich gerne und bin gespannt, ob du einen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen hast.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. dem Marktplatz für Bücher.
Okay, Sachbuch oder Roman oder?
Gerne beides, also je nachdem, was du empfehlen kannst.
Okay, pass auf, dann machen wir es so. Ich würde gern 3, wenn ich darf, ja, ganz schnell.
Ja.
Das eine ist, jeder, der sich für das Thema Gamification interessiert und da gerne leicht einsteigen möchte, und zwar über dieses klassische Pixel auf dem Bildschirm, Punkte und Badges hinaus, lest euch das Buch A Theory of Fun von Ralph Koster. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ehrlich gesagt.
Okay.
Ralph Koster, also R-A-P-H Koster. Super Buch mit viel Zeichnungen. Also zuerst guckt man sich und denkt so, oh, ist das für Kinder? Aber nein, es lohnt sich. Genial aus meiner Sicht, um das ganze Thema Spiel mal auf einer ganz anderen Ebene zu betrachten. Und es ist augenöffnend für mich gewesen. Schön. Das zweite Buch, das ich jedem empfehlen würde gerne, wäre Dopamination. Weil das mit diesem Mythos aufräumt, also auch nicht erst seit gestern, aber es ist halt relativ frisch, das Buch hat es wieder mal erforscht und gut rausgebracht, dass Dopamin kein Belohnungshormon ist. Ja, dass wir endlich mal wegkommen von diesem Halbwissen, oh, wenn ich jemanden belohne, dann kriegt er Dopamin und findet das deswegen schön, belohnt zu werden. Ja, also ist nicht der Fall. Lest euch das Buch durch und man wird da gleich ein bisschen schlauer draus, wofür Dopamin wirklich benutzt werden kann und wie genial das eigentlich ist. Und ein Roman ist, ich habe es vor kurzem das zweite Mal gelesen, das dritte Mal, ist das Einstein-Enigma. Was ich hier genial finde, ist der Autor, der verbindet reale wissenschaftliche Fakten mit seinen Romanen. Also was man da drin liest, die Namen sind nicht immer alle echt und so, ja. Aber was man daran liest und mitbekommt an Problemen, an Fakten, ist echt. Ja? Es sind entweder echte Forschungsergebnisse oder echte aktuelle Forschungen. Und was dieses Buch und auf eine unglaublich faszinierende Art und Weise, ich will es nicht spoilern, aber schafft, ist, dass es bringt wissenschaftliche Erkenntnisse, und zwar aus der Neuzeit, also wir reden ja auch von Quantenmechanik und sowas, mit der Bibel in Einklang. Und das ist crazy. Also mein Kopf war danach etwas am explodieren, wenn da auch nur ein Bruchteil davon irgendwie wie so stimmt. Und wie gesagt, dann kannst du nachgucken und googeln und diese ganzen Sachen existieren. Und ich lese es jetzt, ja, ich habe es jetzt vor kurzem zum dritten Mal gelesen, ich freue mich schon aufs vierte Mal, weil man braucht es auch. Also jedes Mal findest du, das ist mir damals gar nicht so bewusst geworden beim ersten Mal lesen, weil ja, man war so auf die Hauptstory fokussiert, jetzt hat man ein bisschen Zeit, weil man ja die Hauptstory kennt, dann fängt man sich so an, über die Nebensächlichkeiten Gedanken zu machen. Also sowohl unterhaltend als wirklich erweiternd, ja.
Toll, super, vielen Dank, das hört sich nach sehr guten Tipps an. Roman, ich danke dir vor allem ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit mir zu sprechen im Weltverbesserer-Podcast. Ich fand es total spannend, mit dir das Thema so ein bisschen durchzugehen. Ich habe auch selber noch ganz viel dazu gelernt. Und ich denke, da werden sich bestimmt einige der Hörer und Hörerinnen bei dir melden. Und ja, ich denke mal, wir hören wieder voneinander. Herzlichen Dank. Tschüss.
Ich danke vielmals. Danke, dass ich da sein durfte.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.